Stellen Sie sich vor, Jerusalem ist voller Leute. Da wird ein Fest gefeiert. Alle strömen zum Tempel hin. Scharen von Pilgern. Die Stadt kann die Leute kaum fassen. Und plötzlich hört man da, dass Leute anfangen zu singen. Israelis singen gern, Toda Rabba, ne, und so weiter. Aber das ist ein anderes Lied. Das klingt gut. Und wo gesungen wird, da treffen sich dann andere auch. Neugierig wird der Sänger umringt. Jeder hört so ein Lied gern. Dazu hört man gleich an der Melodie, das ist ein lustiges Lied, das ist ein interessantes Lied. Und sie gehen hin und hören zu. Da singt jemand von seinem Freund und von dem Weinberg, den dieser Freund hat. Ich lese Ihnen das Lied vor. Es steht bei Jesaja Kapitel 5. Jesaja 5, ab Vers 1. Wohlan, ich will meinem Freunde ein Lied singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Schönes Lied. Dieser Freund dessen, der hier singt, er hat sich die beste Lage ausgesucht. Die Sonne kann so richtig darauf knallen. Da ist sicher etwas zu ernten. Und er bearbeitet den Boden. Die Wurzeln müssen ja Luft haben, sich so richtig ausbreiten können. Die Steine müssen weg. Er macht sich Mühe. Und dann besorgt er die besten Pflanzen, die er finden kann. Die edelsten Reben. Pflanzt sie. Was muss er noch tun? Ah ja, könnten ja dann irgendwelche Ziegen kommen oder sonstige Tiere und könnten alles abfressen. Also, der Weinberg muss eingezäunt werden. Eine Dornhecke drumherum. Aber da könnten ja auch noch andere Leute etwas von diesem Weinberg haben wollen. Diebe vielleicht, die Trauben, wenn sie so gerade reif sind, dann klauen. Eine Mauer wird noch drumherum gebaut. Er will ja nichts versäumen. Er macht sich die größte Mühe für seinen Weinberg. Und wenn dann doch noch jemand über die Mauer gehen würde, ein Turm. Ein Turm fehlt noch. Also macht er sich die Mühe und baut einen Turm. Und da kann dann ein Wächter sein, der aufpasst, dass die Trauben wirklich da in Ruhe wachsen können und reifen können und er eine gute Ernte dann haben wird. Was soll er noch tun? Eigentlich hat er alles getan. Naja, zu allem Überfluss kann man noch etwas tun. Eine Kelter haut er in den Fels hinein, damit man die Trauben gar nicht erst abtransportieren muss und sie womöglich dann noch liegen und faulen. Gleich dort am Weinberg werden sie ausgepresst. Das wird eine Rekordernte. Hat sich alle Mühe gegeben. Hören wir, wie das weitergeht bei dem Lied. Er wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. So verhutzelte, saure Trauben. Jetzt geht das Lied weiter. Jetzt ruft der Sänger das Volk auf und sagt, also, jetzt müsst ihr selber entscheiden, was hat denn der Weinbergbesitzer falsch gemacht? Könnt er noch etwas tun? Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen? Wer kann das denn tun? Spätestens jetzt musste den Zuhörern deutlich werden, von wem hier die Rede ist, dass hier von Gott die Rede ist und seinem Weinberg, dem Volk Israel, dass es hier um Gott geht und sein Volk, um Gott und seine Gemeinde, dass er, Gott, sich alle Mühe gegeben hat, dass sein Volk Frucht bringt für ihn und dass das schiefgegangen ist. In der letzten Strophe wird es ausdrücklich gesagt, des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Aber siehe, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Stimmt es nicht, dieses Lied von dem Weinberg? Hat Gott nicht alles getan für sein Volk Israel? Er hat Abraham berufen und der, der keine Aussicht mehr hatte auf Nachkommen, dem sagt er, ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich beschenken und du sollst ein Segen sein, weil ich dich segne. Hat Gott das getan? Er hat diese Familie gehegt und gepflegt. Denken wir daran, wie Josef nach Ägypten verkauft worden ist. Wie er selbst das Unrecht in dieser Familie, dass die Söhne eifersüchtig waren auf den, benutzt zum Heil dieser Familie. Und nicht nur dieser Familie allein. Wie Josef dann einer wird, der austeilen kann, denen, die in Hunger sind, der eigenen Familie, den Ägyptern, den umliegenden Völkern, wie dann Jakob mit seinem ganzen Haus angesiedelt wird in dem Land Gosen, zu einem großen Volk wird. Als sie unterdrückt werden, rufen sie zu Gott und Gott befreit sie aus der Knechtschaft, macht sie frei, dass sie nicht mehr Sklaven sein müssen der ägyptischen Könige. Hat Gott sie nicht gehegt und gepflegt und alles für sie getan? Auch in der Wüste für sie gesorgt, ihnen zu essen und zu trinken gegeben, obwohl sie immer wieder gemurrt haben. Ihnen dann das Land Kana angegeben, wo es Milch und Honig fließt, wie es da heißt. Und mit ganz geringer Mannschaft Städte erobern können. Hat Gott ihnen nicht Könige gegeben, die gemerkt haben, wenn wir uns an Gott halten, dann kann er uns wohltun und dann baut er unser Land auf. Dann macht er selbst die Feinde mit uns zufrieden, dann kriegen wir Geschenke von den Feinden, anstatt dass sie uns Krieger schicken. Dann haben wir Frieden im Land, Wohlstand im Land. Das haben die Könige erfahren, dass Gerechtigkeit ein Volk erhöht. Gott hat alles getan. Aber bleiben wir nicht bei dem Volk Israel stehen. Hat nicht Gott für uns alles getan? Hat Jesus nicht am Kreuz gerufen, es ist vollbracht? Da hat er gemeint, ich habe alles für euch getan, was für euch wichtig ist. Es ist alles für euch da. Ich habe mir große Mühe gegeben, eure Sünde zu beseitigen. Ich habe mit mir große Mühe gemacht, bin Mensch geworden und habe mich für euch geopfert, dass euch der Fluch nicht treffen muss. So macht sich Gott große Mühe, indem er Jesus für uns leiden ließ. Und Jesus ist auferstanden und hat gesagt, ich bin alle Tage bei euch. Ich lasse euch nicht allein, sondern ich schicke euch meinen Geist. Ich lasse euch nicht einfach so als Waisenkinder durch die Gegend laufen, sondern schicke euch meinen Geist als Beistand. Der wird euch Kraft geben, zu tun, was mich ehrt, dass ihr Frucht des Geistes bringen könnt. Hat Gott nicht alles getan für uns? Hat er nicht gesagt, ich komme zu dir, mach bei dir Wohnung, wo du dich mir öffnest? Was soll Gott noch mehr tun? Jeder von uns kann es auch ganz persönlich wohl erzählen, wenn er einmal nachdenkt über seine persönliche Geschichte. Wie Gott ihm nachgegangen ist. Vielleicht schon in den ganz jungen Jahren ihm nachgegangen ist. Und ihm deutlich gemacht hat, dass er für ihn selbst geschaffen ist und nicht nur, dass er einfach so durch die Gegend läuft. Ihm deutlich gemacht hat, was das heißt, es ist vollbracht. Und bei vielen von uns hat er Einzug gehalten, weil wir ihm die Tür des Lebens aufgetan haben. Und ist es nicht so, dass Gott ihnen nachgegangen ist, immer wieder neu? Oh, ich kann von vielen Stationen in meinem Leben erzählen. Gott mir immer wieder ein Nest gemacht hat, immer wieder mich in Gemeinde geführt hat, immer wieder mich mit Menschen zusammengebracht hat, die ihn lieb haben, damit ich ja nicht isoliert wäre. Dass Menschen da sind, die sich auch von seinem Geist leiten lassen. Was soll Gott noch mehr tun? Oder lassen Sie uns von uns persönlich auf unser Volk blicken. Wir haben eben gesungen, wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Hat Gott nicht sich gekümmert um Deutschland? Hat Gott nicht mitten in diesem religiösen Durcheinander und dieser religiösen Verblendung uns Menschen geschickt, die sein Evangelium wieder erkannt haben? Ich denke an Luther und die Leute mit ihm. Und nicht nur zur Zeit Luthers, sondern immer wieder in der Geschichte, dass mitten in der Kirche, die sich verfranst hatte in alle möglichen Brimborium, das Evangelium deutlich geworden ist. Was soll Gott noch mehr tun? Oder denken Sie an die jüngere Geschichte. Gott hat uns doch deutlich gemacht, was es bringt, wenn wir ihn in die Ecke schieben und sagen, an unserem Wesen wird die Welt genesen. Hat Gott nicht in seiner Güte und Langmut noch einmal diesen Acker beackert, dass Menschen gemerkt haben, wir dürfen uns zu ihm wenden und er gibt Wohlstand, er gibt Aufschwung einem Volk, das zu ihm sich wendet. Haben wir das nicht alles erfahren? Was soll Gott noch mehr tun? Richtet ihr Leute zwischen mir und meinem Weinberg? Habe ich nicht mit Recht erwarten können, dass da gute Frucht ist? Kann Gott nicht mit Recht erwarten, dass sie ihm Frucht bringen? Dass ich ihm Frucht bringe? Hat er nicht alles zur Verfügung gestellt? Und das Ergebnis? Ich glaube, wir müssen uns fragen, ob wir Gott Frucht bringen mit unserem Leben. Oder ob das so enttäuschend ist, wie es hier geschildert ist. Gott sagt, ich erwartete Gerechtigkeit, diese bessere Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern die bessere Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit, die kommt, wenn Menschen Anschluss haben an die Kraftquelle, an mich selber. Nicht die Gerechtigkeit, beziehungsweise die Ungerechtigkeit, die wir aus uns heraus bringen. Ich wartete auf Gerechtigkeit und siehe, da war Schlechtigkeit. Da war Egoismus, da war ein Kreisen um sich selbst. Ja, da hat man gesagt, natürlich will ich auch Christ sein, aber Jesus brauche ich eigentlich nur, dass er immer wieder mir meine Sünde vergibt und dass er so das, was nicht richtig gelaufen ist, zudeckt. Gott hat uns zu was anderem geschaffen. Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir zu seiner Ehre leben. Dass er sich widerspiegeln kann in uns. Dass er Menschen durch uns erreichen kann. Jesus ist nicht nur da, dass er uns die Sünde vergibt, sondern er will Frucht des Geistes in unserem Leben. Freude, Friede, Geduld. Er will die Frucht der Lippen, die seinen Namen preisen. Was reden wir denn? Reden wir, was uns passabel erscheinen lässt? Worum dreht sich denn unsere Gedankenwelt? Dreht sie sich um die Ehre Gottes? Wie setzen wir denn unsere Zeit ein? Wie setzen wir denn unsere Möglichkeiten ein? Hat Gott Frucht? An ihm liegt's doch nicht. Wir können doch nicht sagen, du bist letztlich schuld, du hast uns so fehlerhaft gemacht. Das ist die Unverschämtheit von uns Menschen, dass wir immer fragen, Gott, warum lässt du denn das zu? Hier geht es gerade umgekehrt. Gott lässt sich hier nicht fragen, warum lässt du denn das zu, sondern hier fragt er, warum trägst du denn nicht Frucht? Jetzt hör mal auf mit deinen Warum-Fragen. Jetzt will ich dich mal fragen, warum habe ich denn bei dir nicht die erwartete Frucht? Darf ich die nicht mit Recht erwarten? Habe ich mich nicht um dich gekümmert von A bis Z? Steht dir nicht alles zur Verfügung? Er wartete auf Rechtsspruch und siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Er erwartet Frucht in unserem Leben. Und das ist auch schön für uns. Ist ja viel schöner, als wenn ein Weinberg da so verwildert daliegt. Wir müssen nicht verwildert daliegen. Aber wir dürfen nichts daran abschneiden. Da, wo Gott nicht Frucht sieht, die von ihm herstammt, da wird die Rebe vom Weinstock abgeschnitten und verdorrt und wird verbrannt. Das steht in dem Gleichnis. Und hier in diesem Weinberglied heißt es, dass Gott die Mauer einreißen wird. Dass er den Weinberg den wilden Tieren preisgibt, sodass die Ziegen oder was weiß ich für Tiere dann das verwüsten und abfressen. Gott gibt dahin. Wie sah das aus in der Geschichte Israels? Da, wo die Könige Israels sich nicht an Gott hielten, hat Gott sie preisgegeben den umliegenden Völkern. Bis hin zur babylonischen Gefangenschaft. Sie weggeführt wurden. Bis hin, dass ihr Land verwüstet und zerstört wurde. Gott ist ein heiliger Gott. Und Gott hat diese Leute hier warnen lassen durch das Lied des Propheten Jesaja. Auch das entspricht seiner Liebe, dass er sie warnt und mit diesem Lied ruft: Leute, es muss doch nicht sein. Ich will euch nicht preisgeben. Kehrt doch um, lasst euch doch beschenken. Denkt doch einmal darüber nach, wozu ihr eigentlich da seid, wozu Gott euch eure Tage gibt, wozu er euch die Möglichkeiten gegeben hat, die ihr habt. Und lauft doch nicht einfach mit, so durch die Tage und Jahre und Stunden, sondern öffnet euch mir und seid ganz bewusst mein Weinberg. Lasst euch mit meinem Leben erfüllen. Lasst euch durchströmen von meiner Kraft. Und lasst das euer Ziel sein, mir Frucht zu bringen. Ist das unser Ziel? Gott warnt uns, Gott lädt uns ein, er ruft uns durch dieses Wort auch. Er hat uns so viele praktische Beispiele gegeben in der Geschichte. Er ruft uns, dass wir umkehren zu ihm und ihm Frucht bringen. Das geht im Anschluss an ihn. Das geht, wo man sich ihm öffnet. Er will, dass seine Kraft den Schwachen mächtig ist. Er will sich widerspiegeln in uns. Er will uns nicht preisgeben. Aber wir entscheiden. Amen.